Gleichwohl sind wir doch in der Situation, wo alle Unternehmen sich jetzt verändern müssen. Und ich glaube, wir müssen auf derselben Frequenz funken können wie unsere Mitglieder. Und wie schon gesagt, wir können auf tolle Vorgängerinnen und Vorgänger hier aufbauen. Aber wir wollten eben doch sehen, wo können wir besser werden.
B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und dieses Mal war ich mit unserem mobilen Podcaststudio in Stade, und zwar bei der dortigen IHK. Das ist ja die Industrie- und Handelskammer Stade für den Elbe-Weser-Raum, etwas langer Name, und die benennt sich jetzt um. Denn ab Oktober wird die Kammer heißen IHK Elbe-Weser, kurz und knapp. Das bringt natürlich eine Menge Arbeit mit sich, und zwar weit mehr als Briefpapier und Visitenkarten austauschen, viel mehr als man sich so vielleicht auch als Normalsterblicher vorstellt, was da alles dranhängt. Das sind nämlich auch Sachen, die wirklich in einen Bereich reingehen mit Zollformalitäten und Co. Im Klartext, wenn da was daneben geht, dann tut's richtig weh. Gigantisches Projekt, was da gerade läuft. Darüber rede ich mit dem Hauptgeschäftsführer. Das ist der Christoph von Spessart. Und mit ihm gemeinsam da ist Vivian Dirksen. Die ist in der Hauptgeschäftsführung zuständig für die Themen Transformation und externe Beziehung. Was im Gespräch klar wird, das macht die IHK nicht aus Spaß, diesen Riesenakt der Umbenennung, sondern da steckt eine Absicht hinter, eine strategische Festlegung. Was das ist, das erläutern die beiden gleich im Gespräch. Und währenddessen sind wir drauf gekommen, dass ja irgendwie das auch eine Parallele gibt zu der Transformation, die die IHK gerade intern macht, aber auch zu der Transformation, in der die Region gerade steckt. Stichwort Wasserstoff. Also ist ein spannendes Gespräch geworden mit zwei Schwerpunkten, die unerwartet gut zusammenpassen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören.
Ja, Frau Dirksen, Herr von Spessart. Ich bin jetzt hier bei Ihnen in der IHK Stade und dafür gibt es einen Grund. Es gibt Neuigkeiten. Herr von Spessart, vielleicht wollen Sie mal erzählen, worum geht es? Was gibt's Neues bei Ihnen?
Ja, vielen Dank, Herr Pusch. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen bei der IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum. Noch. Denn zum 1.10. werden wir umfirmieren und von der IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum zur IHK Elbe-Weser. Und Sie haben es schon daran gemerkt, wie lange ich jetzt gebraucht habe, IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum auszusprechen. Viele Menschen haben das in der Vergangenheit, in der langen Zeit unserer Existenz abgekürzt, zur IHK Stade. Und das haben wir empfunden als Thema, was wir mal angehen möchten. Wir haben, als wir im März 2023 in großer Runde zusammensaßen, gemeinsam einen Transformationsprozess angestoßen. Ich bin ja noch relativ neu, habe im Oktober 2022 hier übernommen, war vorher in Australien. Bin ursprünglich Norddeutscher, aber bin eben sozusagen nach Station in Berlin und Sydney jetzt dann nach Stade gekommen. Und wir haben gemeinsam als Team überlegt, wie können wir nach der Pandemie näher an unsere Mitglieder. Und da fiel doch auf in den vielen Gesprächen, die ich führen konnte, die aber tagtäglich meine Kolleginnen und Kollegen führen, dass diese Reduktion auf IHK Stade eigentlich wie so eine Art Selbstverzwergung ist. Und das wollten wir durchbrechen und haben gesagt, wir sind eigentlich viel mehr. Der Elbe-Weser-Raum besteht ja aus 5 Landkreisen. Wir haben eine Geschäftsstelle in Cuxhaven, eine in Verden. Wir haben den großen Kreis Rothenburg, wir haben Osterholz. Und da haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch das, was wir tagtäglich machen, eigentlich auch mal unserem Namen selber widerspiegeln. Und deswegen sind wir dieses große Thema Umbenennung angegangen, weil wir auch gemerkt haben, die IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum ist eine toll aufgestellte, gute Kammer, auch durch meine Vorgänger schon. Aber wir haben gesagt, jetzt entwickeln wir uns wie so viele unserer Mitgliedsunternehmen weiter und gehen das als Thema an.
Aber dann frage ich nochmal anders, was war denn am alten Namen nicht gut, dass viele ihn abgekürzt haben, oder gab es auch irgendwas anderes? War der auch in Summe zu lang? Also ein paar Zeichen haben sie jetzt rausgelassen sozusagen.
Ne? Naja, also falsch war da nichts dran, aber wenn Sie Designer fragen, dann kann man natürlich auf unserem Logo, was da heißt, Stade für den Elbe-Weser-Raum. Jetzt steht da zukünftig nur noch Elbe-Weser. Es hat so ein bisschen frischen Anstrich bekommen. Also das ist, da gab es auf jeden Fall Potenzial, das zu verbessern. Schlecht war nichts, aber es ist eben eine Weiterentwicklung und es ist eine Einbeziehung eben der anderen Regionen unseres Elbe-Weser-Raums. Es ist ja der alte Regierungsbezirk, Stade, und da sprach viel dafür. Aber wie gesagt, jetzt sind wir mit Elbe-Weser eigentlich viel besser in der Repräsentation aller unserer Mitglieder.
Ja, und man hat auch gleich so eine Vorstellung, ne? Elbe-Weser, so welche Region das ist, das, da ist man gleich verortet.
Wir wollten auch nicht sagen, Region zwischen Hamburg und Bremen, die wir sehr schätzen.
Aber einfach sagen, was sie nicht sind. Wenn ich jetzt mir überlege, so eine Umbenennung. Ich habe mal in einer Firma gearbeitet, die hat auch ein größeres Rebranding gemacht. So kann man es ja neudeutsch, glaube ich, nennen, was Sie da umsetzen, Frau Dirksen. Sie managen das Ganze, denn Sie sind ja auch für Transformation zuständig hier in der IHK. Ich glaube, das ist doch ein Riesenprojekt, oder? Können Sie mal so kurz aufzählen, so ein paar Sachen, die man alle ändern muss, die man ja aber vielleicht auch gar nicht so im Kopf hat als Außenstehender?
Ja, klar, das kann ich gerne machen. Wobei, Sie sagten gerade, ich manage das. Das kann ich alleine gar nicht alles bewerkstelligen, sondern wir haben hier tatkräftige Projektleiter, die viele Projekte eben auch übernehmen, sie monitoren und das zurückspiegeln. Wir haben ein Kernteam gegründet, weil wir mittlerweile, und Christoph hat es gerade angesprochen, wir haben den Prozess letztes Frühjahr gestartet, auch mit externen Coaches zusammen, haben uns natürlich auch die Frage gestellt, wenn wir uns einen neuen Namen geben, was heißt das eigentlich für unsere Mitglieder, was heißt das aber auch für die Kommunikation nachher im Haus? Und rein der Umbenennungsprozess, da gehört beispielsweise dazu, dass wir wir sind ja auch für den Bereich Außenwirtschaft tätig, stellen Zolldokumente aus, Ursprungszeugnisse. Das bedeutet also auch, dass wir ganz neue Stempel beauftragen müssen, dass wir unsere IT umstellen müssen, dass wir beispielsweise, ja, haben nachher einen neuen Webauftritt, also haben da ja schon alleine die URL wird sich verändern. Wir haben E-Mails, genau, die Signaturen nachher. Das sind Kleinigkeiten, die aber in so einer Projektliste natürlich zusammenlaufen und wo es auch Deadlines gibt, die einzuhalten. Und wenn wir das Ganze natürlich mit unserer Vollversammlung am 5. September auch größer feiern wollen, beziehungsweise die technische Umstellung zum 1.10. gewährleisten wollen, dann gibt es da eben sehr viel zu tun. Aber das ist halt ein Teil, das sind Projekte, die direkt mit der Umbenennung zusammenhängen. Und dann gibt es noch den eigentlichen Transformationsprozess, der weitaus über 40 Projekte mittlerweile beinhaltet, und da gibt es einige Projektleiter bei uns im Haus, die da unterstützen.
Da möchte ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, auf diesen ja, größeren Gedanken, der da wahrscheinlich auch hintersteckt. Aber nochmal zu den ganz konkreten Sachen. Sie müssen ja wahrscheinlich auch Schilder tauschen, Briefpapier, Visitenkarten, so. Das ist ja wahrscheinlich so das Brot- und Butter-Ding, was man so auf dem Schirm hat. Aber wenn Sie jetzt auch so amtliche Dokumente ausstellen, dann muss man doch auch irgendwie in der Welt wissen, dass es sie gibt und dass sie sowas überhaupt dürfen. Oder müssen sie das sich auch irgendwie bekannt machen, offene Weise, im internationalen, weiß ich, Zoll- und Warenverkehr oder wie man das dann nennt?
Ja, in der Tat. Da bin ich dann tatsächlich nicht mehr im Detail drin. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir den Zollbehörden Bescheid geben. Denn wenn ein Unternehmen jetzt Waren ins Ausland liefern möchte, bekommt von uns die Dokumente ausgestellt. Aber im Ausland heißt es, Moment, wir hatten hier aber Zolldokumente, da stand früher IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum drauf. Da scheint nicht mehr der gleiche Laden zu sein, also blockieren wir das Ganze. Wäre das natürlich schlecht für unsere Mitgliedsunternehmen, wenn der LKW an der Grenze stehen bleibt und die Waren nicht ins Ausland geliefert werden können. Also da ist eben frühzeitige Kommunikation und flächendeckende Kommunikation wirklich notwendig und essentiell.
Ja, weitaus mehr, als man so denkt, ne? Also ich finde schon das ganz Normale, was jeder auf dem Schirm hat, ist äußerst umfangreich, aber da steckt da was hinter, wo es auch richtig Schmerzen bereiten könnte, weil eine Visitenkarte, die vielleicht noch nicht ganz up-to-date ist, das kann man mal verknusen vielleicht, auch wenn es unschön ist, aber wie Sie schon sagten, wenn der LKW an der Grenze hängen bleibt, dann zieht man wahrscheinlich auch Unmut auf sich.
Ja, absolut.
Jetzt hatten Sie, glaube ich, gerade gesagt, 40 Einzelprojekte.
Mhm.
Das ist ja wahrscheinlich nichts, was dann dieses Jahr beendet ist. Nehme ich mal an, was steckt dahinter? Was haben Sie alles auf dem Zettel?
Ja, das Schöne am Begriff Change ist ja, dass es eigentlich nie zu Ende ist, sondern Transformation ist ein kontinuierlicher Prozess, der nie abgeschlossen wird. Weil wenn man irgendwo mal, glaube ich, in der Situation ist, zu sagen, wir sind fertig, dann hat man irgendwas falsch gemacht, weil man kontinuierlich diesen Status quo hinterfragen muss. Und wir haben für uns gesagt, und das Motto im Grunde genommen hast du gerade ja auch schon genannt, Christoph, nähern unsere Mitglieder. Unsere Mitglieder müssen sich in der Welt der Transformation von Digitalisierung, künstlichen Intelligenz bis hin zu Klimawandel ja stetig hinterfragen und überlegen, ist mein Geschäftsmodell überhaupt noch gut aufgestellt? Mhm. Und wir als IHK sind ja auch der Sparringspartner der Unternehmen und müssen ja teilweise sogar vorweggehen, um gewisse politische Entwicklungen auch unseren Unternehmen mitzuteilen, zu sagen, Achtung, da müsstet ihr vielleicht nochmal drauf achten. Umgekehrt leben wir auch von dem Wissen der Unternehmen, die uns direkt ihre Herausforderung widerspiegeln. Also es ist für uns elementar zu sagen, was brauchen unsere Unternehmen? Und da gehört eben dazu, dass wir für uns gesagt haben, nähern unsere Mitglieder heißt, neue Netzwerkformate aufzubauen. Beispielsweise, indem sie branchenspezifisch sind, zum Beispiel Gesundheitswirtschaft oder HR oder auch Marketing Circle, dass sich also Unternehmen auf der Ebene vernetzen können, aber natürlich auch Formate, die ganz spezifische Schwerpunktthemen verfolgen. Und wir haben beispielsweise unser Unternehmerinnen-Netzwerk, das gibt es schon ein bisschen länger, das hat jetzt nichts direkt mit dem Change-Prozess zu tun, aber das sind eben Formate, die uns da sehr helfen und auch von den Unternehmen gut angenommen werden. Wir haben eine Bürokratonne eingeführt. Die ist tatsächlich aus dieser Klausurtagung letztes Frühjahr heraus entstanden. Das ist auch wirklich eine Mülltonne. Ja. Also so, wie man sich das vorstellt.
Bitte hier einwerfen? Oder?
Genau, eine knallrote Mülltonne, die steht bei uns. Ja, die ist momentan noch an unser Haus gerichtet, also an die Kolleginnen und Kollegen, dass wir schneller werden, dass wir gewisse, wir als IHK stehen dafür, Bürokratieabbau. Das ist etwas, was in unserer DNA verankert ist. Aber auch wir haben natürlich intern teilweise bürokratische Prozesse aufgebaut, die wir dann mal hinterfragt haben und gesagt haben, wie muss eigentlich der Dienstreiseantrag aussehen? Wie können wir ihn verändern? Wie können wir schneller werden, damit auch unsere Kolleginnen und Kollegen in die Lage versetzt werden, schneller zu agieren? Unternehmen zu besuchen, rauszufahren und das einfach noch mal ein bisschen einfacher zu haben. Nicht, dass sie das vorher nicht getan hätten, aber natürlich da noch ein bisschen Vereinfachung bekommen. Das ist beispielsweise etwas, was bei uns auf der Projektliste mit draufsteht. Also interne Kommunikation. Wir haben es aufgeteilt, einmal extern in Richtung Mitglieder orientiert und einmal intern. Und das sind mittlerweile über 40 Projekte geworden.
Das ist ja so ein bisschen das, also was Frau Dirksen gerade erzählt hat, so dass man so alte Prozesse und Strukturen hat, was man ja neudeutsch auch Legacy nennt, ne, was man so mit sich rumschleppt, die Altlasten, wenn man auch so möchte, wo man hinterher, wenn jemand neu in die Firma kommt, dann fragt er mal ganz doof, wieso machen wir das eigentlich? Und dann fragen sich andere auch, ja stimmt, wieso eigentlich? Aber was ist so, das ist ja ein Grund, warum sie sich transformieren. Aber was steckst du dahinter? Also ich meine, so eine Umbenennung, Riesenakt, mit tierischem Aufwand. Sie fordern hier die ganze Kammer jetzt, alle müssen mitmachen. Es kann auch mal was daneben gehen wahrscheinlich, wie immer bei so großen Projekten. Aber warum machen Sie das? Sie könnten auch sagen, wir lassen es so laufen wie bisher, denn es hat ja auch funktioniert.
Ja, also Sie haben vollkommen recht. Vieles funktioniert ja sehr, sehr gut. Wir sind eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Wir sind an der Seite unserer Mitglieder seit Gründung. Wir haben diesen Dreiklang aus Bilden, Begleiten und Gestalten. Das große Thema jeder IHK ist natürlich Aus- und Weiterbildung. Dafür stehen wir. Bin ja aus Australien gekommen und das Thema duale Bildung hat da eine Riesenbewunderung erzeugt. Ich glaube, da werden wir weltweit drum beneidet und die IHKs sind tatsächlich diejenigen, die das voranbringen. Das ganze Thema Beratung, das ganze Thema Gestalten, damit meinen wir eben politische Interessenvertretung. Gleichwohl sind wir doch in der Situation, du hast es eingangs schon erwähnt, Vivian, wo alle Unternehmen sich jetzt verändern müssen. Und ich glaube, wir müssen auf derselben Frequenz funken können wie unsere Mitglieder. Sei es, dass wir über Kulturwandel reden. Wie gehen wir miteinander um? Was gehört sozusagen ins Museum für autoritären Führungsstil? Wie kann ich eigentlich so mit den Mitgliedern in unseren neuen Netzwerken das abbilden, was eben alle erfahren? Wie kann ich auch auf Arbeitsfachkräfte der Zukunft zugehen? Auch da sind Erwartungen anders geworden. Und diesen allseits gegenwärtigen Wandel, auch das wollten wir aufgreifen. Wir machen jetzt nicht auf einmal Marzipankartoffeln, um so einen herrlichen Loriot-Sketch mal zu zitieren.
Genau. Drei pro Tag, genau.
Drei pro Tag. Wir bleiben die Partner der Unternehmen. Wir sind eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Wir haben ein tolles, engagiertes Ehrenamt mit all den Prüfern und unserer Vollversammlung. Und wie schon gesagt, wir können auf tolle Vorgängerinnen und Vorgänger hier aufbauen. Aber wir wollten eben doch sehen, wo können wir besser werden. Und gerade nach der Pandemie ging es halt darum, wieder aufzuwachen, zu gucken, wie können wir näher an die Mitglieder, wie können wir ihnen zuhören und wie können wir ihnen bei der Veränderung auch behilflich sein.
Und vielleicht auch Vorbild sein, oder? Dass man nicht nur predigt, so verändert euch mal, sondern dass man sagt, hey, wir wissen, es ist schmerzhaft, aber alternativlos. Und ich glaube ja auch, dass so ein bisschen der Spruch, auch wenn er so ein bisschen abgedroschen ist, aber nur wer sich verändert, bleibt sich auch irgendwo treu. Da ist, glaube ich, ganz viel dran, denn die Bedürfnisse wandeln sich, die Ansprüche, die an sie gestellt werden. Und natürlich kann in Zeiten von Digitalisierung und Co. auch eine IHK nicht da stehen bleiben, wo sie vor 20 Jahren war. Allein schon, weil sich die Ansprüche deutlich verändern. Haben Sie denn schon Feedback bekommen von einigen Mitgliedsunternehmen? So, also haben da schon mal welche gesagt, so hey, wir freuen uns oder Mensch, was soll der Mist oder was auch immer?
Ja, wir haben das ja intensiv diskutiert tatsächlich, auch in unserem Ehrenamt und in anderen Gremien. Und das Feedback ist durchgehend positiv. Also mit der Umbenennung zum einen, dass wir eben wirklich den gesamten Elbe-Weser-Raum einbeziehen, also dass wir eben die anderen vier Landkreise nun auch quasi im Namen tragen, aber auch die schon dazu genannten vielen zusätzlichen Initiativen und Maßnahmen, weil wir nicht nur ein Schild sozusagen neu aushängen, auch das stößt auf fruchtbaren Boden. Ein Teil, den wir jetzt noch gar nicht so erwähnt haben, ist auch, dass wir uns zukünftig stärker öffnen wollen, auch für internationale Partnerschaften. Oh, das okay. ist auch was ich ja mitbringe, als jemand, der Geschäftsführer einer Auslandshandelskammer war, wo gerade auch in den großen Themen internationale Zusammenarbeit, Freihandel, eben auch sehr viel Potenzial ist und wir hier entdeckt haben. Ich will es mal mit so einem Bild formulieren. In Australien ist viel Marketing und Kommunikation nach außen und manchmal etwas weniger Substanz. Bei uns hier, wirklich, nicht nur in Norddeutschland, sondern speziell im Weserraum, ist ganz viel Substanz, aber wir reden manchmal nicht so gerne und viel darüber. Das ist hanseatisch, das ist bescheiden, das ehrt uns. Aber ich glaube, dass wir gerade im internationalen Kontext doch deutlich auf die vielen Vorteile, die wir hier haben, hinweisen können und sollten. Nur mal so als Beispiel, wir haben hier im Elbe-Weser-Raum knapp 700 Biogasanlagen, 1400 Windräder, wir haben LNG-Terminal demnächst, wir haben das deutsche Offshore-Windzentrum hier in Cuxhaven bei uns, wir haben den weltweit ersten wasserstoffbetriebenen, die Zugflotte hier bei uns. Wir haben Salzkaverne, in denen wir Wasserstoff speichern können. Also man will gar nicht immer noch mehr Superlative aufzählen.
Luftfahrt gibt's auch noch ein bisschen.
Luftfahrt, ne? Gibt's auch noch einen kleinen Hersteller. Wir haben mit der Firma Faun zum Beispiel, wenn man so will, das Tesla der Wasserstofffahrzeuge im Nutzfahrzeugbereich. Die bauen jetzt schon über 100 Fahrzeuge im Jahr. Auf Wasserstoff basierend sind Abfallsammelfahrzeuge. Also es gibt viele, wenn man so will, Hidden Champions, die aber gerade Rising Stars sind und immer mehr auch scheinen. Und da haben wir gesagt, das wollen wir auch noch stärker international zeigen, auch vermarkten, weil das auch allen Unternehmen im Elbe-Weser-Raum letztendlich zugutekommen kann.
Ja.
Und das zeigt eigentlich, wenn ich da eingreifen darf, auch ganz schön, nicht nur das Potenzial hier zu erkennen, sondern dann auch zu sehen, wie kriegen wir Unternehmer und Unternehmerinnen vernetzt. Das haben wir zum Beispiel über ein eigenes Energienetzwerk, wir haben Netzwerk Nachhaltige Wirtschaft, wir sind dabei, wenn es um die Energiescouts geht, also Auszubildende dazu befähigen, wenn sie denn von ihren Betrieben darin auch unterstützt werden, was sehr gut bei uns auch der Fall ist, dass sie potenzielle Energieeinsparmaßnahmen erkennen und dann auch in ihrem Betrieb umsetzen können. Und das sind dann so kleine Bausteine, die wir wiederum als IHK aufgreifen und in Formate überführen, um dann zu unterstützen, also auch auf dem Gebiet.
Aber das ist dann regionale Vernetzung, oder? Dass Sie sozusagen die Mitgliedsunternehmen untereinander erstmal vernetzen?
Und internationale Vernetzung, wie Christoph van Spessart gesagt hat,
ne?
Genau, Delegationsreisen durchführen und auch auf internationaler Ebene. Man muss ja wissen, wir sind 79 IHKs in Deutschland. Wir haben dann noch die Dachorganisation, die Deutsche Industrie- und Handelskammer und haben dann Auslandshandelskammern, also kurz AHK, an über 150 Standorten weltweit. Das ist ein Riesenfund. Und da einfach zu wissen, welche Kompetenzen in den Ländern liegen, bei unseren Kolleginnen und Kollegen und das auch hier in der regionalen Wirtschaft zu verankern und zu sagen, Leute, wo braucht ihr Unterstützung? Wo können wir noch helfen? Wo können die Auslandshandelskammer helfen? Das ist halt eben auch etwas, was wir noch mal stärker jetzt in den Vordergrund gerückt haben als vielleicht früher.
Also sozusagen das Netzwerk ist ein Riesenfund und das, was wir hier haben, ist auch ein Riesenschatz, der aber auch gehoben werden will, oder?
Genau. Genau so richtig gesagt. Gerade durch dieses Netzwerk der Auslandshandelskammern, das ist auch einzigartig auf der Welt. Viele Länder haben Botschaften, da gibt es eine Wirtschaftsabteilung. Was Deutschland wirklich einzigartigerweise macht, ist, dass es so bilaterale Handelskammern vor Ort hat und damit wirklich auch mit dortigen Unternehmen engen Austausch. Und die wiederum passen dann genau zur Deutschen Industrie- und Handelskammer und unseren 79 IHKs. Also das ist weltweit so einzigartig. Und das wollten wir stärker miteinander verzahnen. Gleichwohl ist echt wichtig auch, regional ist für uns immer Nummer eins. Das ist unser Auftrag und das wollen wir. Wir wollen unsere 50.000 Mitgliedsunternehmen vertreten. Aber wir wollen eben stärker neben regional auch international denken. Und das dritte ist digital. Also auch das, glaube ich, nochmal wichtig, digital stärker in allen unseren Prozessen, wenn es um das zukünftige Thema Prüfung geht, weniger Papier, da arbeiten wir alle dran, alle als IHK-Gemeinschaft und gleichzeitig auch das wieder so ein bisschen so ein, wie soll man das sagen, das ist so ein Spannungsfeld, ja, so wie regional und international haben wir eben digital, aber wir setzen auch wieder auf persönliche Treffen, deswegen diese Netzwerke, wo wir eben sagen, ja, wir haben unsere formalen Ausschüsse, aber wir wollen eigentlich in diesen Netzwerken auch wieder Menschen zusammenbringen.
Da geht es ja bestimmt auch ganz toll darum, dass sie zeigen, wofür sie da sind, oder? Dass Leute wirklich den Mehrwert der IHK auch erkennen. Ne? Das ist ja, glaube ich, ganz wichtig.
Das ist elementar für uns. Wir wollen unseren Mitgliedern zeigen, hör mal, wir sind für euch da. Wir wissen, es ist eine Pflichtmitgliedschaft. Wir wissen, dass das auch nicht immer so einfach zu akzeptieren ist. Aber wenn wir dann mit Mitgliedern ins Gespräch kommen und zeigen, wofür wir da sind, wie wir Interessen auch weitergeben, was wir alles in unserem Leistungsportfolio haben, eben angefangen vom Bilden, Begleiten und Gestalten, dann werden häufig aus skeptischen Mitgliedern eher Mitglieder, die Ärmel hochkrempeln, mitmachen. Denn davon leben wir. Wir brauchen die mitmachen und die Region mit nach vorne bringen. Und das zum Glück, muss man sagen, funktioniert im Elbe-Weser-Raum richtig gut.
Jetzt hatten Sie gerade das Thema Wasserstoff angesprochen und das ist eigentlich seit einigen Jahren so das Bild, was ich hier von der Region habe, wo ich denke, das Alte geht, also die Kernkraft zum Beispiel, und das Neue kommt. Und auch da ja irgendwie, also es war immer eine Energieregion und es bleibt eine Energieregion eben mit Windkraftanlagen, mit Wasserstoff, mit dem LNG-Terminal. Und ich dachte mir, irgendwie ist das doch fast auch ein Sinnbild, oder? Die IHK wandelt sich. Aber auch die Region ist ja an sich in einer ganz krassen Transformationsphase gerade, oder?
Absolut, ja. Also Wasserstoff ist ja eigentlich nichts Neues.
Nee, das ist schon ein bisschen länger.
Das gibt es schon ein bisschen länger. Aber es ist in der Tat so, dass man sich im Zuge der Energiewende natürlich die Frage stellen muss, wie beziehen wir eigentlich kostengünstige Energie in Zukunft? Und das wird noch zunehmen, weil die angesprochene Digitalisierung, auch die Steuerung der Rechenzentren, das ist ein enormer Energieverbrauch. Da werden wir nicht weniger von benötigen. Und da sind wir tatsächlich so eine Power-Region hier im Norden, weil wir in der Lage sind, nicht nur grünen Strom zu produzieren, sondern eben auch durch die Häfen, die wir vor Ort haben. Wir haben die Infrastruktur und wir können natürlich auch Wasserstoff entsprechend erzeugen, speichern und verbrauchen. Du hast gerade ja auch schon die Art Pionierbetriebe angesprochen, die hier in der Region Wasserstoff im großen Stil auch schon einsetzen. Und das ist etwas, was wir als IHK natürlich auch aufgreifen, um die Region dahingehend auch in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Und wir sind natürlich als IHK auch eingebettet in ein ganz starkes Netzwerk weiterer Stakeholder, weil wir auch darauf angewiesen sind, mit den Wirtschaftsförderungen vor Ort zusammenzuarbeiten, mit den Bürgermeistern, mit den Landräten, die alle in die gleiche Richtung gehen wie wir oder wir gehen in die gleiche Richtung wie sie, wie man es auch immer aufgreifen möchte. Und das ist einfach, ist dann ganz toll, weil wir diese Region dann zusammen nach vorne bringen können. Und das bringt mich dann eigentlich schon fast dazu, warum wir 2018 noch damals mit der damaligen Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeld gesagt haben, wir gründen ein Wasserstoffnetzwerk. Und das hat eigentlich so einen Spin bekommen in den letzten Jahren, hat sich immer weiterentwickelt, mittlerweile mehr als 150 Mitglieder.
Aufs richtige Pferd gesetzt auf jeden Fall.
Ja, absolut.
Und das ist ja auch so, das ist ja echte Pionierarbeit. Da muss ja auch noch ganz viel geforscht werden. Da müssen ja noch ganz viele Probleme auch gelöst werden oder Themen gelöst werden, wo man bis jetzt vielleicht noch keine perfekte Antwort drauf hat. Insofern ja auch ein Thema, in dem unheimlich viel Fantasie drin ist.
Ja, man kann kreativ werden. Also ja. das vielleicht mal so auch auszudrücken. Wenn man ganz viele Vorteile in einer Region hat, dann hat man natürlich auch viel mehr Gestaltungsspielraum. Und für uns ist es so, dass wir, deswegen ist uns da auch so sehr dran gelegen, dass wir sagen, das ist nicht ein Wasserstoffnetzwerk rein der IHK Stade. Wir waren Mitgründer, aber wir haben natürlich 11 Landkreise bei uns im Amtsbezirk Lüneburg drin. Wir haben eine weitere IHK, die IHK Lüneburg-Wolfsburg mit drin. Wir haben Handwerkskammer, Amt für regionale Landesentwicklung, also wirklich viele Player zusammengebracht und dann auch gesagt, wir nehmen die Politik hinzu, also Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete und haben darüber dann noch Unterstützung bekommen, beispielsweise durch Förderung, die wir bekommen haben, High Experts, dem einen oder anderen Zuhörer, der sich in dieser Wasserstoffförderwelt ein bisschen auskennt, wird die High Experts oder Highland-Förderung etwas sagen und da haben wir natürlich auch den Willen zu sagen, wie können wir uns noch weiter nach vorne entwickeln. Und da sind wir fast schon wieder beim Thema Internationalisierung. Das heißt natürlich auch Investitionen irgendwie in die Region zu holen. Ja. Sei es durch internationale Unternehmen, sei es aber auch regionale Unternehmen darin zu unterstützen, das Thema auch größer zu machen. Also es gibt wahnsinnig viele Ansatzpunkte, ja.
Gibt es denn erstmal auf Deutschland bezogen, aber dann vielleicht auch international Regionen, die da auch ähnlich breit und gut aufgestellt sind? Weil mir kommt das zumindest in Deutschland auch einzigartig vor. Ich weiß nicht, wie es europaweit oder weltweit aussieht.
Also da gibt es in der Tat einige Pioniere auch. Wenn wir nach Norden schauen, Norwegen ist da auf jeden Fall ein großes Vorbild, wo sehr viel passiert, muss man sagen, wo man eben aus der fossilen Vergangenheit jetzt ganz stark in Erneuerbare investiert hat. Dänemark genauso, überhaupt, also Skandinavien, aber auch unsere Nachbarn westlich, die Niederlande sehr stark. Wir haben jetzt gerade mit Irland ein spannendes Projekt, wo wir jetzt gemeinsam untersuchen, wie könnte man grünen Wasserstoff aus Irland hierher bringen. Irland ist ja, wir haben immer so ein bisschen flapsig gesagt, Irland ist dem Elbe-Weser-Raum sehr ähnlich. Es ist grün, nass, hat Küste und Kühe. Und aber eigentlich haben wir auch gemeinsam viele Potenziale, um Erneuerbare zu erzeugen und dann auch quasi zu beziehungsweise zu exportieren. Da gibt es gerade eine Studie. Also es gibt durchaus andere Regionen. Für uns ist ganz besonders wichtig, ein bisschen größer zu denken. Und das ist ja was uns die Metropolregion Hamburg in diesem OECD-Prozess schon vor Jahren eigentlich mal ins Stammbuch geschrieben hat. Denkt größer. Und das sehen wir wirklich als große Chance. Wenn man sich anschaut, manchmal denken wir eben nur so bis Wilhelmshaven und also wir eben nicht mehr, wir sollten eigentlich alle zusammendenken als das Powerhouse Nord zum Beispiel oder wie wir das als IHK Nord gesagt haben, come to where the power is, sagen wir mal so, man könnte flapsig sagen, wir müssten so ein bisschen der süddeutsche Albtraum sein, denn eigentlich haben wir super viel Potenzial und könnten gemeinsam sogar mit Dänemark, mit Norwegen, mit den Niederlanden, auch mit England eigentlich das Powerhouse Nordsee werden, also mit Offshore Wind, mit allem, was da geplant ist. Man denkt ja häufig über die Bay Area in San Francisco oder die Greater Bay Area, das ist alles rund um Hongkong. Wenn wir sozusagen das ganz große Bay denken, nämlich die Nordsee, da ginge eigentlich sehr, sehr viel. Das ist jetzt ein sehr, sehr, sehr großes Bild, aber ich glaube, wenn man schon über eine komplette Umstellung der Energieträger und einen Aufbau einer Wasserstoffökonomie nachdenkt, dann bringt kleinteilig nicht viel, sondern dann muss man eben auch groß denken und wir werden das dann hier lokal, wie mit vielen anderen Partnern umsetzen, weil, wie gesagt, die Umstellung auf eine Wasserstoffökonomie groß beginnt, aber letztendlich auch im Detail realisiert werden muss.
Wir können das Bild ja auch noch größer zeichnen. Und zwar sind Sie ja auch Mitgründer der Deutsch-Australischen Wasserstoffallianz. Was kann man sich darunter vorstellen? Was haben die Australier, was wir gut brauchen können und vielleicht auch umgekehrt? Was haben wir, was die Australier dringend benötigen?
Also wenn Sie mich das fragen, da berichte ich gerne. Ich durfte ja eine Zeit lang dort sein. Die Australier haben erstmal unglaublich viel Land, ziemlich viel Sonne und gelegentlich auch Wind.
Ja.
Und damit ideale Voraussetzungen, um erneuerbare Energien herzustellen. Australische Studien gehen von knapp 1000% Erneuerbaren aus, also sehr viel mehr als der eigentliche Bedarf. Und das hat der damalige Chief Scientist, also der, da gibt es so eine Rolle, das ist so der Chefwissenschaftler der australischen Regierung, der hat doch mal gesagt, let's ship the sunshine. Also lass uns wirklich die australische Sonne nach Deutschland, nach Europa versenden. Wir haben das Potenzial, was wir dort gemerkt haben, war auch wirklich eine, wie soll man sagen, eine Einstellung. Lass es uns das mal versuchen. Und dann gab es kurz nach der Pandemie eine verstärkte politische Zusammenarbeit in einer sogenannten Energiepartnerschaft. Und in meiner damaligen Funktion bei der Auslandshandelskammer der Deutsch-Australischen haben wir dann gesagt, Mensch, dann lass uns doch zu dieser politischen Zusammenarbeit auch noch eine wirtschaftliche dazu koppeln. Und haben dann Unternehmen aus beiden Ländern eingeladen, in dieser Allianz zusammenzuarbeiten und zu gucken, wie können wir entlang der ganzen Wertschöpfungskette, also von der Planung über die Finanzierung, über den Bau von Elektrolyseuren bis hin dann auch zur Logistik, wie könnte grüner Wasserstoff nach Deutschland kommen, das mal durchdenken und verschiedene Akteure zusammenbinden, die daran zusammenarbeiten können. Die Arbeit ist vor gut 3 Jahren hat das begonnen und funktioniert jetzt, glaube ich, auch mit über 100 Mitgliedern, die dann auch ziemlich gut. Und wir haben mit dem schon genannten Netzwerk H2NUN da auch schon mit den Australiern gemeinsam erste Überlegungen, wie wir das machen können. Geht auch um das Thema Ausbildung. Wie kann man gemeinsam über die Anwendung und die Produktion von grünem Wasserstoff nachdenken? Was braucht man eigentlich dafür? Und so weiter. Also so langsam setzen wir Puzzleteile zusammen. Manchmal denkt man ja beim Puzzeln immer, oh, was könnte das mal einem geben? Und man sieht lange nichts. Aber wenn man die Puzzleteile weiter zusammensetzt, am Ende ist dann doch ein schönes Ergebnis da.
Und jedes Teil passt dann doch irgendwo rein.
Richtig.
Und man dachte, das geht gar nicht. Frau Dirksen, was ist denn das, was diese Region den Australiern geben kann? Was brauchen die von uns?
Wir sagen ja auch als deutscher Industriestandort, da will ich gar nicht mich nur auf den Elbe-Weser-Raum beschränken, dass wir halt eben die Technologien entwickeln und da spannende Partnerschaften aufbauen können. Sei es jetzt wirklich im Industriebereich Bau von Elektrolyseuren oder Faun wurde hier schon angesprochen, die brennstoffzellenbasierte Abfallsammelfahrzeuge herstellen. Da gibt es in Australien oder auch wenn wir es jetzt mal global sehen, in Ländern, wo Deutschland auch schon Energiepartnerschaften unterhält, das sind über 30 Länder weltweit, wo diese Partnerschaften bestehen, da gibt es schon tolle Ansätze, wo natürlich die Länder sagen, wir haben genügend Wind, wir haben genügend Sonne, also für uns sind die Produktionskosten von Wasserstoff marginal, entweder transportieren wir es per Pipeline, wenn wir nah genug dran sind oder im Australien wird es per Pipeline ein bisschen schwierig, da werden wir dann entsprechend die Schiffe entsenden, aber auf technischer Ebene da die Partnerschaft auszubauen und natürlich auch im ganzen Bereich F&E, also auch wirklich zu schauen, Forschung und Entwicklung, wissenschaftliche Kooperation, da gibt es auch immer wieder regelmäßig Studien, da ist natürlich auch unser Bundesbildungsministerium, Bundeswirtschaftsministerium immer sehr stark dabei, da gab es auch Studien schon für den australischen Raum und die haben entsprechend bescheinigt, dass beide Länder in der Lage sind, ihre jeweiligen Vorteile so gut zusammenzulegen, dass wirklich auch eine sinnstiftende Partnerschaft entstehen kann, die es zum Teil jetzt schon gibt, die aber auch dafür sorgt, dass in beiden Ländern eine Wasserstoffwirtschaft entsteht, die den Unternehmen was bringt. Dass wir dann auch in der Lage sind, nach wie vor Produkte herzustellen, die auch von Konsumenten nachgefragt werden. Bringt uns ja nichts, wenn wir nachher sagen, wir haben grünen Stahl, aber der ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Also das sind natürlich alles Fragen, die mitgedacht werden müssen. Und das wäre vielleicht die grobe Antwort auf Ihre Frage. Aber wenn ich noch einmal ganz kurz einhaken darf, du hast jetzt ja auch noch mal die internationale Perspektive angesprochen und Ihre Frage war ja auch eben, ist das unser Alleinstellungsmerkmal, sind wir die einzige Region in Deutschland? Mit Sicherheit nicht, gerade wenn wir die Metropolregion Hamburg uns auch anschauen, auch die Stadt Hamburg anschauen, da passiert da sehr, sehr viel und es ist wahnsinnig wichtig, dass man natürlich sein eigenes Netzwerk stark macht. Aber wenn wir global gesehen bestehen wollen und eine Herausforderung wie den Klimawandel genau bestreiten wollen, geht das nur, wenn wir auch grenzübergreifend denken. Das machen wir als IHKs ohnehin schon. Das müssen wir aber auch eben in Netzwerken tun. Und da gucken wir natürlich nach Hamburg. Hamburg schaut aber auch zu uns, was wir machen. Wir reden miteinander. Es gibt die Metropolregion Nordwest. Da sind wir mit einem Teil unseres Kammerbezirks, also in der Bremer Region, ja auch noch mit unterwegs. Es gibt, wenn wir uns die ITZs, diese Innovations- und Technologiezentren, drin anschauen, die ja vom Bundesverkehrsministerium damals noch unter Andrea Scheuer gefördert wurden. Arbeitet Stade mit Bremen und Hamburg zusammen. Also die haben zusammen eine Bewerbung eingereicht und gesagt, wir haben im Bereich Maritim und auch Aviation hier einen tollen Standortvorteil und wir können zusammen was bewegen. Und das, finde ich, zeigt eigentlich, warum es wichtig ist, auch grenzübergreifend und regionübergreifend zu denken.
Ich hatte ja eben schon gesagt, auch Luftfahrt ist ja ein wichtiges, essentielles Thema der Region. Wie können denn diese Felder eigentlich zusammenspielen, Wasserstoff und Luftfahrt?
Also es gibt eine ganz spannende Innovation, die gerade von Airbus vorangetrieben wird. Das Projekt heißt Project Zero E.
Zero Emission wahrscheinlich.
Zero Emission. Mhm. Und das passiert tatsächlich in Stade und in Finkenwerder. Das Projekt möchte bis zum Jahr 2035 ein rein wasserstoffgetriebenes Kurzstreckenflugzeug in der Luft haben. Also dann schon tatsächlich im Verkehr. Und das sind 11 Jahre.
Ja.
Und das ist sehr sportlich und ambitioniert. Ja. Aber wir hatten einige spannende Gespräche jetzt schon mit Airbus. Und die wollen jetzt ja nicht nur dieses Flugzeug auf den Markt bringen, sondern dann das gesamte Ökosystem dann auch für den Wasserstoff mit aufbauen, damit diese Flugzeuge dann auch betankt werden können. Und das ist nicht ohne. Aber da spürt man doch auch in dieser Region Aufbruchsstimmung, sowohl im Luftfahrtbereich wie aber auch im Schifffahrtsbereich. Auch da geht es um alternative
Antriebe, ne?
Antriebe und Nachhaltigkeit dann in der Energieversorgung beziehungsweise in den Kraftstoffen.
So. Aber toll, ne? Dass das zusammenspielt und nicht irgendwie, keine Ahnung, sich kannibalisiert oder so. Es könnte auch sein, die Säule wird stark und die andere muss zurücktreten, sondern dass das Hand in Hand geht und die sich vielleicht gegenseitig mitziehen können, so.
Richtig.
Würde ich sagen, ganz, ganz positive Aussichten für die Region.
Absolut. Wir sagen immer, wir haben wirklich allen Grund, hier auch zuversichtlich zu sein. Bei allen Schwierigkeiten, die uns politisch tatsächlich gerade auch sehr bewegen. Das wollen wir auch nicht unerwähnt lassen. Bürokratie ist das größte Problem für unsere Mitglieder. Nach wie vor fehlt uns Infrastruktur und wir brauchen auch die Arbeitskräfte, die bei dieser positiven Entwicklung, die uns bevorstehen kann, dann diese Potenziale auch nutzen zu können.
Ja, aber am Ende könnte man ja sagen, Transformation als Chance. Sie sind dabei, innen wie außen. Dann sage ich Ihnen, Frau Dirksen und Herr von Spessart, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.
Das war der B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.